Wir haben in den Liedern eben schon von seiner großen Liebe und von Gottes Gnade gehört. Und damit wir auch immer dran denken und auch die Israeliten im Alten Testament dran denken, hat er ihnen gewisse Feiertage auferlegt. Und wir hatten gerade am Donnerstag Christi Himmelfahrt erinnert und viele von euch waren dabei gewesen mit der Taufe, war wunderschön und ein wunderbares Zeugnis und hat mich darüber gefreut. Und die sind irgendwie immer was Besonderes. Und im Alten Testament hat Gott verschiedene Feiertage angeordnet, damit die Israeliten immer wieder dran denken. Eins davon haben wir dieses Jahr schon gefeiert, nämlich das Passa. Und wir hatten das auch dann eben auch als Passafest so hier in den Gemeinderäumen erinnert. Und das nächste ist nächste Woche, das Pfingstfest. Und das war auch schon ein alttestamentliches Fest, wo die Israeliten sich daran erinnert haben, dass Gott sie dann auch ins gelobte Land geführt hat und dass er dann eine Ernte für sie hat und für sie sorgt. Und das wurde dann zu Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, wie wir es dann nennen, nach dem Passafest, wurde dann dieses Fest gefeiert. Und du erinnerst dich, damals im Neuen Testament dann waren alle Israeliten wieder zurück in Jerusalem und der Heilige Geist kam auf die Gemeinde, beziehungsweise was dann die Gemeinde wurde, mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Das waren die wesentlichen Feste, die sie zur Frühjahrszeit hatten. Und dann gab es noch welche zur Herbstzeit. Ich weiß, wir sind noch Frühsommer, wir sind kurz vor Pfingsten, aber es passte gerade in 3. Mose, so ziehe ich das jetzt mal ein bisschen vor. Dann gab es nämlich deren im Herbst, dieses Jahr wird es im September herum sein, gab es deren Rosh Hashanah. Hast du vielleicht schon mal gehört? Das ist das jüdische Neujahrsfest. Es fällt immer so in den Herbst, meistens kurz nachdem unsere Schule wieder anfängt, nach den Ferien. Soll ich nicht sagen, wir haben noch eine Woche bis die Pfingstferien anfangen. Aber wenn dann im Herbst das wieder anfängt, da war dann ihr Neujahrsfest. 10 Tage später kam dann Yom Kippur. Ist bis heute der höchste jüdische Feiertag und über den werden wir gleich reden. Und dann anschließend, nochmal ein paar Tage später, 5 Tage später, war dann das Laubhüttenfest, wo sie sich dann erinnert haben an Gottes Führung durch die Wüste hindurch und wie er sie die ganzen 40 Jahre hindurch versorgt hatte. Aber zwischendurch ist eben dieser Versöhnungstag, Yom Kippur. Und der war von den ganzen der einzige, der kein Fest war, sondern eigentlich eher ein Fastentag, ein Gedenktag. Und er hieß dann eben auch der Tag der Versöhnung. Und auf den wollen wir heute schauen. Und der Text ist in 3. Mose Kapitel 16. Ich werde es jetzt nicht am Stück vorlesen, weil es immer wieder im Text auch so ein bisschen springt. Und ich werde aber verschiedene Verse daraus vorlesen. Mal ein bisschen nach vorne springen, mal ein bisschen nach hinten. Und beginnen möchte ich in 3. Mose 16, damit, dass er zeigen wollte, oder dieser Tag zeigen sollte, unsere eigene Bedürftigkeit. Wir lehnen meistens Sachen ab, wo wir denken, das brauche ich nicht. Ja, wenn du sagst, ja, vielen Dank, aber die Creme, die du mir andrehen möchtest, die brauche ich nicht. Oder ich habe gut gefrühstückt, ich brauche jetzt nicht dieses oder jenes. Oder ich brauche kein weiteres Hemd, ich habe schon 30 im Schrank hängen. Ja? Wir sind nicht überzeugt, dass wir es brauchen. Und ich glaube, dass viele Menschen so auch den Glauben ablehnen. Weil sie denken, ich brauche das nicht. Mir geht es doch auch so ganz gut. Aber der Herr zeigt hier, dass sogar das Heiligtum Reinigung brauchte. Und er begründet das auch. Und das finden wir in 3. Mose 16 in den Versen 15 und 16. Vers 15, 3. Mose 16, heißt es, und er schlachtete den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs, das ist in das Allerheiligste, und tue mit seinem Blut so, wie mit dem Blut des Stiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Und Er wirkt Gesühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheit der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach all ihren Sünden. Und ebenso soll es für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Erwähnt hier dreimal, dass selbst das Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart war, dass das quasi verunreinigt war. Und wenn du nochmal schaust, Vers 16, wegen der Unreinheit der Söhne Israel, wegen ihrer Vergehen nach all ihren Sünden. Drei Begriffe, die eigentlich alle um Sünde sich handeln. Er sagte, das hat Gottes Gegenwart oder die Anzeichen von Gottes Gegenwart verunreinigt und es musste gereinigt werden. Und es reichte nicht, dass jeder sein Opfer brachte und um Vergebung bat. Sie brauchten, das Heiligtum brauchte diese grundlegende Reinigung einmal im Jahr. Und dazu musste eben der Hohepriester ins Allerheiligste gehen. Und da heißt es dann weiter, Vers 17, und kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Nur der Hohepriester, nur an diesem einen Tag durfte hineingehen und Sühnung erwirken. Und ich mache das selten, dass ich mir die Worte direkt in meiner Bibel markiere, aber mir ist das so aufgefallen, wie häufig er davon spricht und sagt, es muss gesühnt werden, es muss bereinigt werden. Und das kommt in diesem Kapitel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Mal vor, in 3. Mose 16. Ja? Immer wieder erwähnt zu sagen, deswegen musste er hineingehen. Vielleicht noch mal ein Beispiel davon, die letzten beiden Verse in diesem Kapitel, wenn du ein bisschen vorschaust, Verse 33 und 34. Da heißt es dann, und er soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum und für das Zelt der Begegnung und für den Altar soll er Sühnung erwirken und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch zu einer ewigen Ordnung sein, für die Söhne Israel einmal im Jahr Sühnung zu tun wegen all ihrer Sünden. Und er tat es, ganz wie der Herr es dem Mose geboten hatte. Immer wieder dieser Auftrag, es war nötig, wegen der Sünde der Israeliten. Dabei war es immer nur vorläufig, denn es musste ja jedes Jahr wiederholt werden. Und genauso wird es dann auch erklärt. Wir haben eben schon Hebräer 9 gehört. In Hebräer 10 heißt es in den ersten vier Versen, denn da das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich bringen, die hinzunahenden für immer vollkommen machen. Denn sonst würde ihre Darbringung aufgehört haben, weil sie den Gottesdienstübenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Es war dort und es war dort, um zu zeigen, dass Sühnung notwendig ist, aber er sagte, das ist immer nur vorläufig. Es kann das nicht endgültig wegnehmen. Und sogar der Hohepriester selber musste gereinigt werden. Wenn du noch einmal zurückgehst zu Vers 6, in 3. Mose 16, Vers 6, da heißt es, und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken, für sich und für sein Haus. Er war nicht über den, er brauchte das selber. Und deswegen war dieser Tag so wichtig, dass sie das immer wieder daran taten, dass sie sich reinigten. Und deswegen habe ich es auch so überschrieben, dass wir unsere eigene Bedürftigkeit erkennen. Der hohe Priester war sonst häufig in seinem besonderen Gewand gekleidet. Und der hatte ein Brustschild drumherum, wo mit verschiedenen Edelsteinen die verschiedenen Stämme dargestellt waren. Und alles wird genau beschrieben, wie edel all diese Sachen waren. Aber nicht an diesem Tag, weil er selber gereinigt werden musste. Und es ist leicht, andere für ihre Verfehlung zu kritisieren, aber vor Gott stehen wir alle schuldig da. Selbst der hohe Priester, der das höchste geistliche Amt in Israel innehatte, er brauchte diese Reinigung. Und Jesus warnt dann in der Bergpredigt, hier in Matthäus 7, Vers 3, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Es war absichtlich so eingerichtet, dass der Hohepriester hineingeht, aber nicht als derjenige, der wirklich selber die Sühnung gewähren kann, sondern der für das Volk darum bittet, der selber erst gereinigt werden musste. Und bevor er irgendetwas anderes tun konnte, brauchte er selber diese Reinigung, brauchte er selber diese Gnade. Und das ist Gott unheimlich wichtig und damit müssen wir immer wieder anfangen. Wir als Gemeinde sitzen hier nicht, weil wir besser sind als irgendjemand anders. Und wenn du vielleicht als Gast da bist oder das irgendwann nachhörst, unsere Aussage ist nicht, schau her, wie gut wir sind. Der hohe Priester ging nicht hinein mit großem Tamtam und sagte, schau her, was für einen wunderbaren Dienst ich tue. Wir kommen gleich dazu. An dem Tag musste er sich anders kleiden als sonst an irgendeinem anderen Tag. Musste erkennen, ich brauche es selber. Und wenn wir uns versammeln und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es nicht, weil du gut genug warst, um ein Kind Gottes zu werden, sondern weil du erkannt hast, deine eigene Bedürftigkeit. Weil wir erkannt haben, ich bin schuldig und ich brauche die Reinigung, die nur Gott gewähren kann. Wenn du die Bibel kennst, dann kennst du diese eine Geschichte, die Jesus erzählt hat von einem Pharisäer. Pharisäer waren die Leute, die sich besonders Gott hingegeben hatten und sich selber für sehr geistlich hielten. Und er ging eines Tages in den Tempel und betete. Und er betete und sagte, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin. Und dass ich viel opfere und dass ich faste und dass ich wirklich geistig bin. Und dann nicht so wie die anderen Leute da und sieht einen anderen, sagt er, der Zöllner da hinten, der macht krumme Dinge und danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Und dieser Zöllner war eben auch dort in dem Tempel und er konnte das nicht von sich sagen, sondern er erkannte seine Schuld und sagte, Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Jesus erwähnt diese beiden Personen und sagte, aus Gottes Augen, der Sünder, der Zöllner, ging nach Hause gereinigt, gerechtfertigt. Er hatte nichts zu bringen als seine Schuld. Aber er bekannte diese und er wurde gereinigt. Jesus sagt, er ging nach Hause gerechtfertigt. Der Pharisäer hingegen sagte, der ging nicht nach Hause gerechtfertigt. Der ging nach Hause selbst gerecht, aber nicht gerecht vor Gott. Es geht nicht darum, was wir vor anderen präsentieren können, wie uns andere sehen, sondern wie uns Gott sieht. Und dieser Versöhnungstag war eine Erinnerung dran, Israeliten, ja, ihr seid Gottes auserwähltes Volk. Und Gemeinde ist nicht gleich Israel, verstehe ich, aber auch Gemeinde. Nur weil wir im Gottesdienst sind, macht uns das nicht besser als andere. Wir sind genauso bedürftig wie alle anderen Menschen auch. Also gibt uns Gott die Berichte nicht, um über andere zu lästern, sondern um uns zu erlösen, um uns zu erinnern. Es ist aus Gnade, dass wir erneuert sind. Die Botschaft der Bibel ist nicht, wie schlimm die Gesellschaft ist, sondern wie gnädig Gott ist. Meine Frage an uns ist, hört die Gesellschaft das von uns? Hören deine Nachbarn das von dir? Weil ich höre viel Kritik, wie schlimm die Gesellschaft ist. Und das stimmt. Es sind viele Sachen, die nicht in Ordnung sind. Aber die Botschaft der Bibel ist nicht, es ist alles so schlimm, sondern Gott ist gnädig. Und seine Barmherzigkeit ist größer als alle Schuld. Und das ist, was wir weitergeben wollen. Und daran sollte der große Versöhnungstag erinnern. Sagen, ja, ihr habt euch schuldig gemacht und ihr habt das ganze Jahr über euch schuldig gemacht und ja, diese Sünden stehen zwischen uns und Gott. Aber Gott gibt Vergebung. Er macht neu, er reinigt, er wäscht es davon. Und daran wollen wir uns nachher auch mit dem Abendmahl erinnern. Und wir kommen zu der Verbindung dazu noch etwas später. Aber dass das wirklich deutlich ist. Und der Hohepriester sollte das veranschaulichen. Und ich habe das vorhin schon kurz angedeutet. Hier ist es explizit, Vers 4. Er soll, das ist der Hohepriester, einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen. Aus Baumwoll ähnlich. Und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Und mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Er durfte nicht mit seinem ganzen Anzug da reinmarschieren. Nicht mit diesem, was ich schon beschrieben habe, seinem Brustplatte dort. Nicht mit seinem Gewand, nicht mit seiner Präsentation. Ich bin der Hohepriester, sondern in einem einfachen Gewand. Weil er genauso die Reinigung brauchte, wie alle anderen Menschen auch. Gott ehrt uns nur vor den Menschen, wenn wir zuerst ihn geehrt haben. Oder vielleicht so noch formuliert, wir haben den Menschen nur etwas zu sagen, wenn wir zuerst auf Gott gehört haben. Der Hohepriester, bevor er anschließend sein Gewand wieder anziehen durfte, musste er in einfachen Kleidern kommen und sagen, Gott, ich bin bedürftig vor dir. Und das müssen wir verstehen. Ich stehe hier vorne nicht, weil ich irgendwie etwas Besonderes bin, sondern was ich tun muss, ist zu sagen, ich muss zu Gottes Wort kommen. Zu Gott kommen und sagen, Gott, was hast du zu sagen? Ich brauche deine Reinigung. Ich brauche deine Vergebung. Und gebe dann das, was du gesagt hast, weiter, weil das für alle gilt. Die Reinigung, nur der hohe Priester durfte hineingehen, aber er war dann nicht irgendwie besonders heilig, besonders gut, sondern er geht rein und er bewirkte Sühnung. Er bewirkte Vergebung für sich und dann für das Volk und für die Tempelgegenstände. Das heißt, er bewirkte es für die anderen mit, aber er musste hineingehen und erkennen, ich bin genauso schuldig wie alle anderen auch. Und ich muss zuerst zu ihm kommen. Ich brauche zuerst Reinigung und dann kann ich dieses auch an andere weitergeben. Und dass wir das immer wieder erkennen, auch in unserem persönlichen Leben. Ich habe nur etwas weiterzugeben, was ich zuerst empfangen habe. Wenn du nichts hast, kannst du auch nichts geben. Wir kennen das von finanziellen Sachen. Ich kann nicht geben, was ich nicht habe. Aber es ist auch geistlich wahr. Deswegen brauchen wir immer wieder, nicht als Gesetzlichkeit, aber wir brauchen, dass wir sagen, Gott, ich muss von dir hören. Ich muss, dass ich auf dich höre, was du mir zu sagen hast, damit ich einmal das für mich selber habe, weil ich das brauche. Aber dann auch, damit ich das weitergeben kann an andere. Damit auch sie hören, nicht einfach nur, das sind Volkers Ideen oder das sind deine Ideen, sondern das ist, was Gott uns sagen möchte. Der hohe Priester musste hineingehen, in einfachem Gewand und sagen, Gott, ich brauche zuallererst, bevor ich irgendwelche Zeremonien durchführe für alle anderen, ich brauche Reinigung. Und dann reinige ich es auch für andere und gebe denen das weiter. Erkenne deine Bedürftigkeit. Aber dann auch zweitens, wende die Versöhnung, die dann erwirkt wird, auch an. Es reichte nicht einfach, diese Opfer zu schlachten, sie mussten auch zu Gott gebracht werden. Jetzt lass uns mal weiter in 3. Mose 16 auf Vers 11 bis 14 schauen. Dort heißt es, 3. Mose 16, Vers 11, und Aaron, das war zu der Zeit der Hohepriester, bringe den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Stier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechenden, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedecke und er nicht stirbt. Und er nehme etwas von dem Blut des Stiers und sprenge es mit seinen Fingern auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu. Und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Er musste von dem Blut nehmen und es anwenden. Er musste es vor den Altar hinsprengen. Also ne, so sprinkeln, ein bisschen dahin streuen. Nicht sprengen, explodieren, wie wir das heutzutage gebrauchen, sondern einfach ein bisschen davon hinzusagen. Ich brauche diese Reinigung. Was sind all diese Details für mich heute? Auch für uns heute gilt, das Opfer alleine reicht nicht. Du musst es auch annehmen. Selbst das Opfer Jesu alleine reicht nicht. Jesus ist gestorben für die Sünden aller Menschen, aber es ist erst effektiv, es ist erst brauchbar, wenn wir es im Glauben annehmen. So heißt es in Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus hat alles vollbracht, aber wir müssen es annehmen. Das Opfer am Versöhnungstag, das wurde geschlachtet, aber es brachte nichts, wenn es nicht ins Allerheiligste gebracht wurde. Jesus, wir haben das in Hebräer 9 vorhin in der Bibellesung gelesen. Er hat das vollkommene Opfer gebracht und er ist ins Allerheiligste, in den Himmel selbst gegangen. Aber auch dort, es muss angewandt werden. Wir müssen es für uns in Anspruch nehmen und sagen, meine Vergebung beruht nicht darauf, dass ich mich gebessert habe, nicht darauf, dass ich nicht mehr rauche, nicht mehr Alkohol trinke, nicht mehr Drogen nehme, nicht mehr lüge, nicht mehr Pornografie schaue, nicht mehr dieses oder jenes. Nur damit wir uns richtig verstehen. Wir sollen das ablegen, okay? Aber meine Gerechtigkeit beruht nicht auf meiner Leistung, sondern auf Gottes Gnade und seiner Vergebung. Und das muss ich auch immer wieder neu in Anspruch nehmen, wo Vergehen da waren. Wir müssen die Versöhnung anwenden, wir müssen sie in Anspruch nehmen. Das heißt, wir müssen es zum ersten Mal annehmen und irgendwann in unserem Leben zu dem Punkt kommen, zu sagen, Gott, ich habe mich vor dir schuldig gemacht und ich glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist und ich nehme seine Vergebung für meine Schuld an. Und wenn du das noch nicht getan hast, so ist der große Versöhnungstag vielleicht heute für dich. Der Tag, wo ich die Versöhnung von Gott annehme. Aber die Israeliten mussten das immer wieder machen. Und wir brauchen immer wieder Reinigung. Deswegen heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Die Israeliten wurden einmal aus Ägypten herausgeführt, aber sie haben sich danach ja auch immer wieder schuldig gemacht. Und auch wenn du ein Kind Gottes bist, du weißt es, du lebst nicht sündlos, du lebst nicht vollkommen. Auch wir müssen es immer wieder anwenden. Wir brauchen nicht neue Kinder Gottes zu werden. Ja. Es ist ja auch nicht so, wenn du Kinder hast, dass das Kind jedes Mal, wenn es sich eine Schuld zukommen lässt, dass es dann plötzlich nicht mehr dein Kind ist. Ja. Oh, du hast nicht aufgeräumt, du bist nicht mehr mein Kind. Nein, es bleibt dein Kind. Das andere muss bereinigt werden, aber du bleibst das Kind. Und wir bleiben das Kind des himmlischen Vaters, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Aber wir müssen dieses bereinigen und so haben die das auch immer wieder neu getan. Aber es gab ein besonderes Ritual an diesem Tag. Ja, der hohe Priester durfte hineingehen. Lass uns auch nochmal die Verse 7 bis 10 anschauen, weil dieses Ritual gibt es nur an dieser Stelle. Dort heißt es, und er, es ist wieder der Hohepriester, soll 2 Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die 2 Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Azazel in die Wüste fortzuschicken. Wer ist dieser, den Namen, den ich noch nicht mal richtig aussprechen kann? Da streiten sich Gelehrten drüber. Ich will darauf schauen, was eindeutig ist. Die Sühnung, das Sündopfer, ist geschehen durch den, der für den Herrn war. Aber dieser, dieser andere Ziegenbock sollte die Sünden vortragen. Schau nochmal weiter, Verse 21 und 22, da wird es nochmal erklärt, wie es genau funktioniert. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israels und alle ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock alle ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land, und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Das ist genau, woher wir den Ausdruck haben, Sündenbock. Aber es gibt einen riesengroßen Unterschied. Weil wenn du an das Wort Sündenbock denkst, wie wir es heutzutage gebrauchen, woran denken wir? Wir denken an jemanden, der die Schuld nicht zugibt und jemandem anderen die Schuld in die Schuhe schiebt. Richtig? Der ist der Sündenbock. Wir haben was verbockt. Ja? Aber wir machen ihn, dass er die Konsequenzen trägt. Aber hier war etwas grundlegend anderes. Hier war es so, der Hohepriester legte die Hände auf und bekannte seine Schuld. Es war nicht, du Ziege bist schuld, sondern wir als Volk sind schuld und wir bekennen unsere Sünde, aber wir bekommen nicht die Strafe für unsere Sünde, sondern dieser Ziegenbock wird fortgeschickt in die Wüste. Und später haben die Israeliten es so gemacht. Okay, eigentlich, er sagt hier nur, er sollte in die Wüste fortgeschickt werden, um zu zeigen, unsere Sünden sind weg von uns. Sie sind nicht mehr in unserem Lager. Wir sind frei davon. Und später haben sich die Israeliten überlegt und haben gesagt, hey, wäre ja richtig blöd, wenn der Ziegenbock irgendwann zurückkommt. Weil dann ist ja, ne, die Schuld ist weg, und jetzt dreht er irgendwann um und sagt, da habe ich mir Futter gehabt, ich komme zurück. Und deswegen haben die Israeliten später dazu erfunden, diesen Ziegenbock dann irgendwo von einem Hügel runterzustoßen, um sicherzustellen, er kommt nicht wieder zurück. Steht nicht in der Bibel, das ist dann Tradition. Aber er sollte, wie Gott es veranschaulicht haben, sagen, bekenne deine Schuld und schick es fort. Um zu zeigen, es ist wirklich weg. Ja, es musste ein Opfer geben, weil nur durch das Opfer ist Vergebung. Aber auch zu sagen, hey, das ist hinter uns. Und das ist, was Gott auch veranschaulichen möchte. Einige tun sich so schwer, sagen, ich habe die Sünde bekannt, aber ich kann sie nicht loslassen. Es kommt mir immer wieder in Erinnerung. Oder wie wir es heutzutage häufig ausdrücken, ich kann mir nicht selber vergeben. Gott hat vergeben und wir müssen seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und das ist, was hier dieser Versöhnungstag veranschaulichte. Wir haben es bekannt und wir haben den Sündenbock weggeschickt und er kommt nicht wieder zurück. Und das ist, was Gott verspricht, wenn wir unsere Sünden bekennen. Er ist treu und gerecht und er gedenkt derer nicht mehr. Uns ist vergeben. Wir sind bereit. Nun, manchmal gibt es immer noch Konsequenzen von dem. Das ist klar, gab es bei den Israeliten auch. Wir kommen nächste Woche dazu. Sie sind nicht, wo sie sollten, ins gelobte Land gegangen und sie mussten 40 Jahre in der Wüste gehen. Aber die Vergebung ist da und Gott war nicht mehr böse auf sie. Sie waren versöhnt, sie waren gereinigt. Und das bedeutet auch, wir müssen unsere Sünden auch konkret bekennen. Seine Vergebung ist nicht davon abhängig, dass ich bei meiner Bekehrung an alles gedacht habe. Aber wenn ich neu gesündigt habe oder wenn etwas dazukommt oder mir neu einfällt, wir dürfen es neu bekennen. Sagen, okay, wenn ich es bekannt habe, Gott, du hast gesagt, es ist vergeben. Ja? Wie wäre es bei dir, wenn du einen großen Vertrag unterschreibst, sei es für einen Hauskauf, sei es für ein neues Auto, sei es irgendwie ein großer Vertrag. Und du hast das noch nicht und du zweifelst so, hey, hat das wirklich geklappt? Funktioniert das wirklich? Was würdest du machen? Dir kommen in der Nacht, du kannst irgendwie nicht schlafen und so, hey, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Wie kannst du dich versichern? Wenn der Vertrag unterschrieben ist, du gehst zurück zum Vertrag und sagst, ich hab's hier schwarz auf weiß. Die Unterschriften sind drauf. Es ist gültig. Und dafür gibt Gott uns sein Wort. Wir sagen, ich habe euch das im wahrsten Sinne des Wortes schwarz auf weiß gegeben. Ich habe es für euch niederschreiben lassen, damit ihr wisst, das ist meine Verheißung und ihr dürft es in Anspruch nehmen. Aber es war erst endgültig, als Jesus dann die Sühnung für uns vollendet hat. Wir hatten in Hebräer das gelesen, dass es nur vorläufig war. Aber wir lesen auch in Römer 3, ihn, das ist jetzt Jesus Christus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus Christus ist. Also was er sagt ist, sie sagen, das andere, wir haben gelesen, das Blut von Sünden und Böcken, das kann nie wirklich die Schuld wegnehmen. Aber es weist darauf hin, der große Versöhnungstag, der kommt eigentlich noch aus Zeit des Alten Testamentes. Aber als Jesus dann kam, dann hat er nicht mit Blut von Schafen und Böcken und Stieren für die Schuld bezahlt, sondern mit seinem eigenen Blut. Und er ist gegangen. Und erinnerst du dich, was passiert ist, als er am Kreuz starb? Der Vorhang des Allerheiligsten zerriss in zwei. Das, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr an diesem Versöhnungstag reingehen durfte. Diese Trennung ist nicht mehr. Wir müssen nicht warten auf einen besonderen Tag. Der Zugang ist frei. Er kauft nicht durch das Blut von irgendwelchen Tieren, sondern durch das Blut von Jesus Christus. Und er gibt uns den Zugang und sagt, die Versöhnung ist jetzt da und sie ist endgültig da. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen und sagen, das ist vergeben, du hast mich neu gemacht. Und es hat eine andere Wirkung. Der Vorhang war zerrissen, der Zugang war frei. Aber was bedeutet das für uns? Den Israeliten, als sie diesen Versöhnungstag hatten, es war gesühnt. Sie waren fürs Erste versöhnt. Aber sie mussten es immer wieder neu machen. Aber sie waren durch diese ganzen Handlungen nicht von innen heraus verändert. Ihre Stellung vor Gott war für den Zeitpunkt verändert, durch das Sühnopfer. Aber sie wurden nicht von innen heraus verändert. Das ändert sich im Neuen Testament. Weil da war es nicht mehr das Opfer von Tieren, sondern das Opfer von Jesus Christus. Und er verspricht und sagte, ja, ich gehe zurück in den himmlischen Tempel. Ich gehe zurück zu meinem Vater, in seine Gegenwart. Aber ich lasse euch nicht alleine. Ich sende euch einen anderen Beistand, der bei euch, ja, der in euch sein wird, nämlich den Heiligen Geist. Das heißt, die Israeliten, die hatten dieses Ritual und sie gingen von dem Ritual vergeben, aber nicht verändert. Und das ist, was heute anders sein darf. Ja, Gott möchte dir vergeben, unabhängig von dem, was du getan hast. Aber er möchte auch verändern. Und das nicht durch irgendwelche Rituale, nicht dadurch, dass ich mich irgendwie besonders anstrenge oder mir es stärker vornehme als zuvor, sondern zu sagen, Gott, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich brauche, dass er meine Gedanken leitet, dass er mich neu macht, dass er mir hilft, anders zu reagieren, als ich es bisher getan habe. Und es gibt einen sehr interessanten Bericht. Jüdische Quellen berichten, dass wenn sie diesen Sündenbock, damit sie wussten, welcher Bock war jetzt welcher, haben sie verschiedenfarbige Tücher um sie gewickelt. Und ein lilafarbenes für den Sündenbock. Und nach Tradition haben sie gesagt, dieses hat sich, nachdem das Sündopfer, also der andere Bock geopfert wurde und dieser Sündenbock die Sünde bekannt wurde und rausgeschickt wurde, er wird ja von jemandem begleitet, dass sich dieses Band von lila auf weiß gereinigt hat. Das einfach so eine Veranschaulichung zu sagen, ja, die Sünde ist tatsächlich gereinigt, es ist vergeben. Und hier ist das Interessante. Sie sagen, jüdische Schriften sagen, das ist geschehen bis 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Die Zerstörung des Tempels war 70 nach Christus. 40 Jahre zurück ist 30 nach Christus, das Jahr, an dem Jesus Christus am Kreuz starb. Und jüdische Quellen sagen, bis dahin wird auf diesen Sündenbock die Schuld gelegt und er nimmt unsere Schuld hinweg. 30 nach Christus, es funktioniert nicht mehr. Wir machen die Opfer weiter, der Tempel steht noch, aber es funktioniert nicht mehr, weil ein anderes Opfer stattgefunden hat und nur das die Schuld wegnehmen kann. Kein Blut von Tieren, sondern das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir brauchen jetzt kein Opfer mehr. Das ist das ganze Argument des Hebräerbriefs. Aber was sollen wir jetzt damit machen? Wir sollen es zuerst einmal selber empfangen. Wende die Versöhnung an. Wenn du das noch nicht für dich angenommen hast, dann nehme das an. Aber wenn du es angenommen hast, ja, was dann? Ist dann damit alles erledigt? Nicht ganz. 2. Korinther 5. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns, die das angenommen haben, den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, Sühnung bewirkt hat. Ihn ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn du das angenommen hast, dann bist du versöhnt mit Gott. Und dein Auftrag ist, sag es anderen weiter. Sie brauchen keine Opfer mehr bringen. Das Opfer ist gebracht. Sie können, jeder kann Versöhnung haben. Und wir sollen es weitergeben. Wir sollen es anwenden. Einmal auf uns selber, aber auch anderen sagen, schau her, unabhängig von dem, wie du bisher gelebt hast, du kannst Versöhnung mit Gott haben. Du kannst Vergebung haben. So soll es angewandt werden. Einmal auf uns, zuerst auf uns. Der hohe Priester konnte die anderen nicht versöhnen, bis er nicht selber versöhnt war. Du brauchst es allererst selber, aber dann auch anderen weiterzugeben. Aber noch ein zweites, Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn ich das empfangen habe, seine Versöhnung, seine Vergebung, dann ist unser Auftrag, lebt das auch anderen gegenüber aus. Wenn andere sich an dir schuldig gemacht haben, kannst du ihnen vergeben, wie Christus dir vergeben hat? Einfach zu sagen, Gott, du warst so geduldig und gnädig mit mir und die anderen brauchen das genauso. Und Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben, aber nicht nur für deine. Auch für die deines Nachbarn, auch für die deiner Eltern, auch für die deiner Kinder, auch für die deiner Arbeitskollegen, für unsere Freunde und unsere Feinde. Und dann zu sagen, hey Gott, oder andere Menschen, ich bin nicht besser als du. Wenn ich dieses anbieten will, zu sagen, ich weiß nur, wo Versöhnung, wo Vergebung zu finden ist. Nimm mich in Christus und das gleiche Angebot gilt dir. Nimm es in Anspruch. Weitergeben in Wort, aber auch in Handlung. Wir wollen hier gleich das Abendmahl feiern. Können wir sagen, ich bin versöhnt durch das Blut Jesu Christi. Aber bin ich auch versöhnt mit anderen? Sonst kannst du auch heute das zu deinem Versöhnungstag machen. Vielleicht musst du etwas bereinigen. Mit jemandem reden. Um Vergebung bitten, deine Sünde bekennen. Ich habe mich dir gegenüber schuldig gemacht. Bitte reinige, vergib du mir. Christus hat mir vergeben. Wenn wir es bekannt haben vor Gott, hat er uns bereinigt. Und wir sollen so miteinander umgehen. Enden will ich es ganz kurz mit dem, dass wir erinnern, und das ist dann auch der Übergang zum Abendmahl, an Gottes Angebot. Wir hatten schon gelesen hier, es musste einmal im Jahr getan werden. Deswegen war es ein ganzer Tag am Anfang des Jahres, der der Versöhnung gewidmet wurde. Verse 29 bis 31. Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im siebten Monat, am 10. des Monats, und das ist nach ihrer Zählung, also von März angefangen, deswegen kommt das so mit Oktober hin, ja, und da fängt ihr ziviles Jahr an, mit dem Rosh Hashanah, was ich am Anfang erwähnt habe. Okay? Aber nach dem geistlichen Kalender, siebte Monat, am 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun. Der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe soll er euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen. Eine ewige Ordnung. Sollen daran denken. Und die Wichtigkeit daran kann man auch an der Konsequenz ablesen, die hier drauf stand. Wer sich nicht daran hält, der soll getötet werden. Vers 29. Das heißt, der Tag der Versöhnung war dazu da, sich zu demütigen und zu prüfen, wie es um die Beziehung zu Gott, aber dann auch in der Auswirkung auch zu anderen steht. Und er sagte, ich habe das eben vorgelesen, es war ein Tag, sich zu demütigen. Und er sagte konkret, sie durften nicht arbeiten, durften nichts tun. Warum? Also meistens, wir verbinden Demut nicht unbedingt mit nicht arbeiten. Ja? Warum war das so? Versöhnung ist nicht unsere Leistung, sondern Gottes Gnade. Und sie sollten daran denken, sagen, ja, es ist der Versöhnungstag, aber du kannst nichts dazu beitragen. Nur der hohe Priester konnte das Opfer bringen und auch das war nur vorläufig. Nur Jesus Christus konnte es tun und er sagte, es ist vollbracht. Und so heißt es auch in Hebräer 4, Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott vor seinen eigenen. Wenn wir diese Sabbatruhe, von der hier die Rede ist, haben, dann zu sagen, meine Ruhe ist, ich muss vor Gott nichts mehr bringen, ich muss nicht etwas leisten, um angenommen zu sein. Ich muss seine Leistung für mich in Anspruch nehmen. Im Neuen Testament wird dieser Feiertag nicht wiederholt. Es gibt vermutlich eine Andeutung auf den Tag, aber auch nicht als Feiertag erwähnt. Stattdessen erinnern wir uns an Jesu Opfer. Und das tun wir mit dem Abendmahl. Hebräer 11. Und das war nicht ein Tag, der festgelegt war, zu sagen, okay, hier ist einmal im Jahr der große Versöhnungstag, sondern wir sind versöhnt durch Jesus Christus. Und dann heißt es in Hebräer 11, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Sagt er, das ist, wie wir gedenken. Wir brauchen keinen großen Versöhnungstag mehr. Der hat schon stattgefunden. Christus hat schon für alles bezahlt, aber wir erinnern uns und sagen, wenn wir gleich das Abendmahl einnehmen, er hat es für mich getan und ich tue es ebenso im Gedächtnis, nicht in einer Leistung, sondern im Gedenken daran, dass er es für uns vollbracht hat. Und er warnt davor, wer unwürdig ist. Wie kann man dann unwürdig sein? Ich dachte, auch der Hohepriester war nicht würdig. Unwürdig ist nicht, dass ich nicht gut genug war, sondern wenn ich es tue, ohne zu gedenken, es ist rein aus Gnade. Und es ist die Vergebung Jesu Christi. Aber ich habe sie auch für mich in Anspruch genommen, zu Gott und zu anderen. Nun, was ist, wenn andere das nicht zulassen? Das hindert dich nicht daran, das Abendmahl zu nehmen. Warum? Wie ist es mit Jesus Christus selber? Sind alle Menschen mit Christus versöhnt? Er hat es angeboten. Erinnerst du dich, als Jesus am Kreuz starb? Er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er hat von sich aus gesagt, ich habe nichts gegen sie. Ich bezahle mit meinem Leben für alle Menschen, auch für die Feinde, die vor mir stehen. Aber sie müssen die Versöhnung auch annehmen. Wenn du sagst, ich habe vergeben, aber die anderen wollen das nicht, dann liegt es nicht an dir. Und dann darfst du gerne das Abendmahl nehmen. Aber wenn wir etwas halten gegen die anderen, dann sollen wir sagen, okay, lass mich das erst bereinigen. Das Opfer ist da und wir lassen es dann einfach an uns vorbeigehen und sagen, nächstes Mal will ich dieses Opfer nehmen. Dieses Mal ist es für mich die Erinnerung. Ich brauche diese Versöhnung. Ich muss meine Schuld bekennen. Zuerst vor Gott, dann vor Geschwistern, wenn ich mich an anderen schuldig gemacht habe. Und dann bin ich gereinigt. Dann ist die Beziehung wiederhergestellt. Und das ist, was der Herr sich wünscht. Er sagte, jeder Mensch prüfe sich selbst. Bin ich versöhnt mit Gott durch Glauben an Jesus Christus? Habe ich das in Anspruch genommen? Und ist da nichts, wo ich ungehorsam bin? Wir hatten gerade Taufe gehabt. Ja, bin ich in dem Aspekt gehorsam gewesen? Ist da etwas, was ich tun sollte, was ich nicht wieder, nicht, wo ich was Kleines getan habe und Vergebung brauche, was ich auch jetzt bekennen kann? Ja, aber wenn ich mich konstant weigere, etwas, was Gott von mir möchte, zu tun, dann zu sagen, okay, dann warte ich, dann bereinige ich das, dann bekenne ich das und dann verändere ich das und dann kann ich auch dieses Opfer in Anspruch nehmen. Und damit jeder die Chance hat, sich selber zu prüfen, wollen wir erst noch ein Lied singen, sein Kleid für meins, im Gedenken, Christus hat es für mich bezahlt und ich kann vor dem Vater stehen, weil er mich versöhnt hat. Das wollen wir singen, lasst uns dazu aufstehen, was singen und anschließend werden wir das Abendmahl einnehmen.